Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Stellen Sie sich vor, Sie wissen jeden Morgen nicht, wo Sie den Tag über arbeiten werden. Und das, obwohl Sie täglich ins Büro fahren. Desk-Sharing heißt dieses Organisationsprinzip, bei dem es keine festen Sitzplätze mehr gibt. Wenn alles gut läuft, steigert es die Kommunikation der Mitarbeiter, die Produktivität, nutzt Flächen effizienter und spart Kosten. Wenn es aber schlecht läuft, schafft es Unzufriedenheit und mehr Kosten, als es einspart. In unserer heutigen Podcast-Folge hören wir beide Fälle, was schieflaufen kann und wie es gut funktioniert. Schlechte Erfahrungen mit dem Desk-Sharing-Konzept hat der Gründer und CEO der No-Risk Group, Christian Elstner, gesammelt.
Tag 3, da standen dann plötzlich 3 Leute bei uns. Und dann, also irgendwie, wir müssen da was ändern, weil ich kann mich nicht konzentrieren.
Sebastian Lindemann, Head of Communications bei Philips, hingegen berichtet von positiven Erfahrungen.
Weil die Leute gesehen haben, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt an dem Schreibtisch am Fenster sitze oder eher am Schreibtisch am Gang. Ich kann dort in Ruhe arbeiten. Ich habe in meiner Neighborhood bekannte Gesichter um mich herum.
Außerdem habe ich mit der Senior Consultant Alexandra Seisnied von der Unternehmensberatung Combine Consulting gesprochen. Sie erzählt uns, was die größten Bedenken bei den Mitarbeitern sind und welche Stolperfallen man umgehen sollte.
Im Kern geht es eigentlich immer um die Sorge, dass der individuell gestaltbare Arbeitsplatz verloren geht. Dafür gilt es dann, entsprechende Konzepte zu entwickeln, wie das in Zukunft aufgefangen werden kann.
Aus Fehlern lernt man, heißt es doch so schön. Die No-Risk Group hat gelernt und das Desk-Sharing wieder abgeschafft. Was passiert ist, erzählt Christian Elstner. Hallo Herr Elstner, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir dieses Gespräch zu führen über Ihre Erfahrungen zum Thema Desk-Sharing in der No-Risk Group. Sie hatten ja eine Woche lang Desk-Sharing bei sich eingeführt und dann das Ganze aber wegen der vielen Beschwerden und Unzufriedenheit der Mitarbeiter wieder abgeschafft. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, das Desk-Sharing in Ihrem Unternehmen einzuführen?
Wir sind immer auf der Suche danach, das Richtige zu tun und das optimale Arbeitsumfeld für unsere Tätigkeiten zu schaffen. Als wir Anfang 2012 dieses erste Experiment gestartet haben, war das auch total sinnvoll, Desk-Sharing einzuführen und sagen, ja, das macht die Arbeit effizienter, spart vielleicht auch noch die einen oder anderen Kosten und bringt eigentlich nur Vorteile.
Also Sie haben sich vom Desk-Sharing versprochen, dass Arbeitsprozesse effizienter werden, dass sie Kosten sparen und dass das vielleicht auch gut für die Mitarbeiter ist.
Dachten wir. Damals bei einem überschaubaren Team von etwas über 12 Leuten war das noch überschaubar natürlich. Wir haben gesagt, naja, probieren wir aus. Wir haben schon eine kleine Mini-Veranstaltung davor gemacht. Das heißt, ein kleines Team-Meeting. Sagen, Freunde, wir wollen es ausprobieren. So und so schaut es aus. Wir hatten ja auch 2 Räume, Großraum-Office-artig. Und das war ja auch alles nicht so wild. Wir haben auch andere Änderungen relativ zügig eingeführt, so ein bisschen top-down. Aber das ging immer relativ gut. Und in unserer Blauäugigkeit damals so, gut, dann machen wir das Desk-Sharing-Thema, das probieren wir aus. Das könnte uns Vorteile verschaffen. Und die Mitarbeiter sagen, naja, gut, machen wir mal. Die hatten ja kein Problem damit. Und es war auch klar, warum wir es machen und dass wir es mal einfach sehen wollen, ob es funktioniert für uns. Und dann sagt so, jetzt beginnen wir das. Jeder wählt seinen Arbeitsplatz in der Früh, natürlich sinnvoll nach den Aufgaben und dann setzt man sich halt zusammen.
Was mussten Sie denn alles vorweg planen oder bedenken? Ich meine, Sie sagten schon, es waren 12 Mitarbeiter, das war ein überschaubarer Rahmen. Was konkret haben Sie bedenken müssen? Also ich denke da an ganz praktische Dinge. Was mussten Sie abschaffen? Was mussten Sie neu anschaffen? Vielleicht an Mobiliar?
In einer Beraterrolle hatte ich schon verschiedene Firmen gesehen, die dann riesige Aufwände an Mobiliar für Trolleys und Ähnliches hatten. Also absperrbare Rollcontainer würde ich es nennen. Das ist, wenn man das im größeren Stil einführen will, natürlich auch zu bedenken. Auch im Mobiliar, wir versuchen alles relativ gleichartig oder gerecht zu haben. Also wir machen da auch keine Unterschiede. Es gibt nicht den Chefsessel oder den Nicht-Chefsessel, sondern wir haben alle die gleichen, hoffentlich guten Stühle und haben alle die gleichen Desks. Es gibt auch keine größeren oder kleineren Schreibtische. Von daher, das ist mindestens etwas, was man beachten muss, damit die Mitarbeiter natürlich nicht einem sofort aufs Dach steigen, wenn etwas anders ist. Also wenn man potenziell ein bisschen zu spät kommt und dann einen schlechteren Arbeitsplatz hat.
Hatten Sie weniger Schreibtische als Mitarbeiter, weil zum Beispiel sowieso immer irgendwer im Urlaub ist oder im Homeoffice arbeitet, vielleicht krank ist oder unterwegs gearbeitet hat, bei Kunden war? War es also so ein bisschen wie man so schön sagt, die Reise nach Jerusalem, also dass der zuletzt kommt, keinen Platz hat? Oder?
Dann musst du wieder nach Hause. Nein, so war es zum Glück nicht. Wir hatten ja auch vor diesem Pilotprojekt, würde ich es nennen, oder Experiment, es hatte ja jeder bei uns immer einen Arbeitsplatz und immer einen eigenen Schreibtisch oder quasi festen Sitzplatz. Von daher ist es für einen Pilot oder eine Einführung sicher nicht das Thema. Und das ist auch heute noch so. Eher sogar haben wir mehr Schreibtische als anwesende Personen, weil wir es jetzt anders machen.
Was ist denn da schiefgelaufen? Also warum ist das System bei Ihnen gescheitert?
Tag 1 war cool. Alle top motiviert zu einer ähnlichen Zeit im Büro mit einer Tasse Kaffee bewaffnet, haben sie sich mal einen anderen Arbeitsplatz ausgesucht. Super. 2 bzw. 3 Leute haben sich sogar nebeneinander gesetzt, weil sie gerade in einem Projektkontext ohnehin zusammenarbeiten mussten. Tag 1 Mittag hat man sich schon bisweilen spöttelnd darüber ausgetauscht. Am Tag 2 kam der Erste und sagt so, ja, jetzt die 3 sollen sehr zusammensitzen und zusammenarbeiten, weil die gerade im Projekt ist, habe ich schon mitgekriegt. Aber ich find's hier blöd, da wo ich jetzt sitze. Tag 3. Da standen dann plötzlich 3 Leute bei uns und dann, also irgendwie, wir müssen da was ändern, weil ich kann mich nicht konzentrieren. Und da kamen tatsächlich, und jetzt nicht glauben, ja, das Foto meiner Freundin, ich mag das jetzt nicht immer auf- und abbauen. Und übrigens ist mein Stifteköcher, die haben wir nicht mit umgezogen, sondern da war halt an jedem Schreibtisch eine Ausstattung auch mal an Stift und ein bisschen Papier, obwohl wir ohnehin recht digital arbeiten. Es hat nicht an irgendwas Notwendigem gefehlt. Aber es war nicht schön. Die Blickrichtung zum Fenster ist eine andere. Man sieht nicht die gleichen Leute. Also das ist eigentlich, kann ja was Positives sein. Aber die Menschen fühlten sich nicht mehr wohl. Und selbst wenn man an einem gleichwertigen Tisch und wenn man nur 2 Meter weiter links sitzt, fühlt sich's anders an. Der Raum wirkt anders und man fühlt sich vielleicht nicht mehr wohl. Und der Mensch ist ja schon so ein bisschen, man konditioniert sich auf sehr viele. Der Mensch ist ja so das Gewohnheitstier. Vielleicht lag es an unseren Leuten. Sie kamen einfach nicht damit zurecht. Und wenn ich schon jemanden sehe, der missmutig reinblickt und lustlos an E-Mails rumtippt, dann weiß ich, dass da nichts Gescheites rauskommt. Und das ist so das, was es dann unter anderem zum Scheitern gebracht hat. Und wenn plötzlich 3 von 12 sagt, ich möchte es so nicht, dann brauche ich nicht weitermachen. In der Art. Wir haben tatsächlich, das war vielleicht auch einer der Fehler, es nicht groß mit Befragung begonnen und irgendwelche formalen Vorgehensweisen.
Ist das Ihr wichtigstes Learning, dieses, wir fragen jetzt die Mitarbeiter direkt, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich, je nachdem, was die Person macht, welche Tätigkeit sie hat und in welchem Kontext sie arbeitet, auch in Zusammenarbeit mit anderen. Lieber meine Mitarbeiter befragen, was brauchen die Einzelnen, um besser arbeiten zu können? Ist das sozusagen die wichtigste Erfahrung, Lehre, die Sie gezogen haben?
Die wichtigste Erfahrung geht darüber hinaus. Ja, Sie sagen schon, man muss befragen, aber nicht. Ich kann jetzt auch nicht einfach einen Fragebogen rumschicken, da kriege ich nicht die richtigen Antworten. Wir haben auch gelernt, dass wir die Leute erst dahin trainieren, weil die auf eine Frage, ja, was soll man denn in deinem Arbeitsumfeld besser machen, kann man nicht so einfach antworten. Da kommen komische Antworten, die dann auch wieder nicht zwingend zielführend sind.
Und wie bereiten Sie die Mitarbeiter dann darauf vor, auf so eine Frage, dass sie keine komischen Antworten geben, sondern hilfreiche, nützliche?
Ja, gute Frage. Das beginnt eigentlich mit einer Feedback-Kultur. Wir trainieren uns alle darauf, dass unabhängig von Hierarchien jeder einem Kollegen, einem Vorgesetzten ein Feedback geben kann, solange es konstruktiv ist und. Dadurch haben wir eine Offenheit und damit kriegen wir es hin, dass die Leute neben der Führung durch die entsprechenden Teamleiter, dass sie verantwortungsbewusst auch damit umgehen.
Hätten Sie einen ultimativen Tipp, letzte Frage an dieser Stelle, für Unternehmer, die Sie um Rat bitten würden, wenn die das System Desk-Sharing überlegen, in ihrem Unternehmen einzuführen?
Nach einer kritischen Betrachtung nicht einfach es blind und mit der Brechstange versuchen, im Unternehmen einzuführen. Das wird Gegenwehr und Ablehnung erzeugen, auch wenn es in der Außendarstellung charmant wirkt.
Also sind wir wieder bei dem Punkt, die Mitarbeiter ins Boot holen, befragen und prüfen, ob es passt.
Freiräume für die Mitarbeiter schaffen, zuhören und das optimale Umfeld schaffen, das ist das, was man tun muss. Nicht mehr und nicht weniger.
In der No-Risk Group ist das Desk-Sharing gescheitert. Immerhin, der Gewinn aus dem Experiment ist ein besserer und gezielterer Austausch mit den Mitarbeitern. Dass die Kommunikation ein Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg ist, weiß auch Alexandra Seisnied von der Unternehmensberatung Combined Consulting, die Desk-Sharing bereits in etlichen Unternehmen eingeführt hat. Hallo Frau Seisnied, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch heute. Sie haben ja schon einige Erfahrungen bei der Einführung des Desk-Sharing in Unternehmen gesammelt. Welche Rolle spielt denn die Kommunikation mit den Mitarbeitern im gesamten Prozess?
Der wichtigste Punkt ist ja tatsächlich, dieses Desk-Sharing-Konzept und das Bürokonzept drumherum den Mitarbeitenden nahezubringen, die abzuholen, darauf vorzubereiten. Das ist dann häufig schon ein sehr großer Change-Prozess. Das wird auch von unserem Change-Management mit begleitet, wenn es denn gewünscht und notwendig ist. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie beweglich die Mannschaft hinter dem Unternehmen ist, was da vielleicht auch schon an Vorgeschichte passiert ist. Am Ende des Tages geht es ja tatsächlich darum, die Nutzer auf ihre neue Büroumgebung vorzubereiten, das mit Spielregeln aufzugleisen, darüber nachzudenken, wie das Arbeiten in diesen neuen Flächen tatsächlich aussehen wird und dann auch Szenarien durchzuspielen, um die Mitarbeitenden perfekt darauf vorzubereiten.
Also die Information der Mitarbeiter, die Vorbereitung auf die Umstellung, aber auch die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter mitgestalten können, sind wichtig. Dazu muss ja aber das Management auch im engen Kontakt stehen mit den Mitarbeitern. Haben Sie da auch schon Fälle erlebt, bei denen die Führungskräfte dachten, dass alles gut läuft, aber in Wahrheit waren die Mitarbeiter unzufrieden?
Das erleben wir durchaus. Aber sobald das Ganze professionell aufgegleist wird und dieser Prozess begleitet wird und strukturiert in die richtige Richtung gelenkt wird, können wir da in der Regel schon ganz, ganz viele Sorgen und Ängste abbauen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen auf den Weg. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Transparenz an der Stelle und die Bereitschaft, dann auch mitzugehen. Also auch Führungskräfte sind da natürlich gefordert, sich diesem Desk-Sharing anzuschließen beziehungsweise als gutes Vorbild voranzugehen. Wenn das Gesamtbild an der Stelle passt, dann ist das in der Regel ein Selbstläufer.
Sind es denn eher die Führungskräfte oder die Mitarbeiter, die Widerstände gegen die Einführung von Desk-Sharing leisten oder Bedenken haben? Haben Sie da eine Tendenz festgestellt?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass sich das die Waage hält. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Unternehmensgrößen auch tatsächlich. Wie nah sind die Führungskräfte an ihren Mitarbeitenden? Und von daher auch das schwer zu beantworten. Das ist alles sehr individuell.
Was sind denn Ihrer Erfahrung nach so die größten Sorgen, die aufkommen, wenn es heißt, das Desk-Sharing wird in einem Unternehmen eingeführt?
Im Kern geht es eigentlich immer um die Sorge, dass der individuell gestaltbare Arbeitsplatz verloren geht. Dafür gilt es dann, entsprechende Konzepte zu entwickeln, wie das in Zukunft aufgefangen werden kann, wenn dieser persönlich zugewiesene Arbeitsplatz nicht mehr vorhanden ist. Eine große Sorge in dem Kontext ist auch häufig, dass die Mitarbeiter vielleicht ihre Kollegen nicht mehr finden, ihre Teams nicht mehr finden. Die Sorge, dass man sich im ganzen Gebäude verstreut und dann die Kommunikation nicht mehr ausreichend stattfindet. Auch der Prozess muss dann begleitet werden und die Sorgen und Ängste können wir dann in der Regel sehr schnell nehmen.
Welche Stolpersteine sehen Sie denn noch in der Praxis? Also worauf muss ich in dem Prozess besonders achten, wenn ich Desk-Sharing einführen möchte?
Der Mitarbeiter selber ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist ein Organisationsprinzip und am Ende muss sich jeder Einzelne dort organisieren. Den Mitarbeitern muss geholfen werden, sich zu organisieren. Das ist natürlich auch eine große Führungsaufgabe. Und was auch eine sehr, sehr große Rolle in dem Kontext spielt, ist die technische Infrastruktur. Wenn die nicht stimmt, wenn das nicht funktioniert, wenn ich durch die Technik an meinen Arbeitsplatz gebunden werde, dann bringt das ganze Desk-Sharing-Konzept gar nichts. Dann kann der Mitarbeiter noch so bereit sein, dann funktioniert das tatsächlich nicht. Und die Räumlichkeiten müssen natürlich auch entsprechend die Struktur hergeben. Im Grunde sprechen wir immer von einem Drei-Säulen-Prinzip, Bricks, Bytes and Behavior. Das sind da die drei Schlagworte. Tatsächlich das Gebäude, die Gebäudestruktur, die technische Infrastruktur und der Mitarbeiter.
Gibt es Unternehmen, für die Desk-Sharing grundsätzlich nicht funktionieren wird? Also weil zum Beispiel die Räumlichkeiten nicht geeignet sind oder ein Umbau und Umzug auch nicht in Frage kommt?
Wir sprechen, wenn wir von einem Bürokonzept sprechen, ja im Grunde von der Kombination eines Nutzungskonzeptes mit einer Büroform. Und Desk-Sharing ist Teil dieses Nutzungskonzeptes. Das hat gar nicht vorrangig etwas mit der Bürostruktur zu tun. Das ist, glaube ich, etwas, das häufig verwechselt wird. Da muss Klarheit geschaffen werden. Am Ende des Tages, also wenn ich das jetzt wirklich mal abspecke, kann ich auch in einer vorhandenen Zellenstruktur tatsächlich ein Desk-Sharing einführen. Natürlich ist das schwierig, weil ich davon ausgehe, dass zum Beispiel der persönlich zugewiesene Stauraum sich innerhalb eines Einzelbüros befindet. Aber wenn ich es schon schaffe, alleine den aus diesem Büro rauszubringen, vielleicht in Archivräume oder so etwas, und das reduziert wird,
den persönlichen Stauraum.
Genau, den Stauraum an für sich. Mhm. Wenn dieses Zellenbüro rein reduziert wird auf den Arbeitsplatz, kann dort ja schon theoretisch Desk-Sharing stattfinden. Das wird sicherlich nicht gut laufen, verspricht nicht unbedingt Erfolg, aber das müssen wir einfach unterscheiden an der Stelle. Also das ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das kein Bürokonzept ist. Das ist einfach eine Form der Nutzung der vorhandenen Arbeitsplätze und diese Arbeitsplätze finden sich in einer Büroform wieder.
Vielen Dank. Wie die Umstellung auf das Desk-Sharing-Konzept in einem großen Konzern funktionieren kann, trotz auch anfänglicher Sorgen bei den Mitarbeitern, zeigt das Beispiel Philips. Ich habe mich vor Ort umgesehen und mit dem Leiter der Kommunikation, Sebastian Lindemann, gesprochen.
Herr Lindemann, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu Philips. Wir haben gerade eine Besichtigung der Räumlichkeiten gemacht und ich durfte mir hier live ansehen, wie Desk-Sharing bei Philips funktioniert. Sie haben vorhin erzählt bei der Führung, dass Philips umgezogen ist vor 4 Jahren und auch, dass dieser Umzug als Anlass genommen worden ist, jetzt auch dieses neue System einzuführen. Das heißt, vorher gab es kein Desk-Sharing, jetzt hier am neuen Standort schon. Wie war das? Haben Sie im Vorwege oder in diesem gesamten Prozess die Mitarbeiter mit eingebunden beim Thema, wie der neue Arbeitsplatz hier gestaltet werden soll?
Die Einbindung der Mitarbeiter war für uns unheimlich wichtig. Es war von vornherein klar, dass wir in dieses neue Arbeitsumfeld ziehen und jedem wurde von Anfang an klar gemacht, Leute, ihr werdet kein festes Büro, keinen festen Platz mehr haben. Da war die Sorge bei jedem wirklich groß und auch noch bis zum Umzug war die Sorge groß. Deswegen haben wir entschieden, wir rufen dazu auf, dass die Mitarbeiter sich beteiligen. Wir haben insgesamt 13 sogenannte Mitarbeiterpartizipationsgruppen, schwieriges Wort, gegründet, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt haben. Es gab eine Gruppe, die hat sich um Mobilitätskonzepte gekümmert, eine Gruppe, die hat sich darum gekümmert, wie unsere Cafeteria hier ausgestaltet werden soll. Dann haben wir sogenannte Breakout Areas, das sind Relax-Zonen, in die man kommt, wenn man aus dem Fahrstuhl steigt. Und dann haben wir verschiedene Neighborhoods, in denen wirklich dann auch gearbeitet wird. Und so hat jede Gruppe eine Aufgabe gehabt und war in der Gestaltung mit tätig. Im alten Gebäude haben wir einen Showroom gehabt, wo wir immer wieder neue Möbelkonzepte vorgestellt haben. Da sind wir dann als Mitarbeiter eingeladen worden von den Mitarbeitergruppen, die gezeigt haben, wie sieht das neue Konzept für die Cafeteria aus? Welche Farbe soll die Möblierung da haben? Da gab es immer wieder Votings, wo wir uns beteiligen sollen. Das heißt, wir haben ganz viel Kommunikation und ganz viel Austausch mit den Leuten gemacht, um eben die Angst zu nehmen, dass ein Desk-Sharing gar nicht so schlimm ist.
Wie ist das mit dem Feedback? Sie haben eben erzählt, Sie haben dann einen Showroom gehabt im alten Gebäude und da wurde dann immer vorgestellt, was die einzelnen Arbeitsgruppen ausgearbeitet haben. Da konnten die Mitarbeiter dann ihre Rückmeldung geben und das wurde dann aufgenommen von den Arbeitsgruppen und wieder mit eingewebt in den Prozess.
Genau. Das wurde dann von den Mitarbeitergruppen aufgenommen. Und wenn dann entschieden werden musste, sollen die Sofas in der Cafeteria blau, rot, grün oder gelb sein, dann gab es ein Mitarbeiter-Mailing, das dann über meine Abteilung rumgeschickt wurde und dann gab es einfach eine Abstimmung. Auch damals gab es schon ein sogenanntes Sounding Board, wo verschiedene Mitarbeiter drin saßen. Dieses Sounding Board hat regelmäßig dem Management-Team auch präsentiert. Dort wurde also vorgestellt, wir hätten gerne einen Strandkorb in unserer Fläche, die das Motto Elbe Alster hat. Und da wurde dann auch mit dem Management diskutiert, ob sowas Sinn macht, ob sowas zu Philips passt. Dann wurde teilweise auf höchster Ebene da auch entschieden, ja, es gibt zum Beispiel auch Strandkörbe.
Das sind ja schon Details und auch geht es da viel um den Bereich Wohlfühlen, also dass es Ausgleichszonen gibt oder dass man sich als Mitarbeiter am neuen Standort auch gerne bewegt. Wie sind Sie denn mit Sorgen umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn Mitarbeiter vorher ihr eigenes Büro hatten und Führungskräfte gerne argumentieren, sie brauchen einen Rückzugsort für vertrauliche Gespräche, da brauchen sie unbedingt ein eigenes Büro. Wie ist Philips damit umgegangen im Prozess?
Wir haben alle Sorgen angehört. Sowohl natürlich von den Führungskräften als auch von den Mitarbeitern. Und natürlich haben wir auch Räume, in die man sich zurückziehen kann, wo man ein vertrauliches Gespräch führen kann, wo man alleine an einem Text, an einer Präsentation oder auch mal an einem Budget arbeiten kann. Wir nennen diese Räume Fokusräume. Die sind schalldicht, da kann man wirklich ganz vertraulich arbeiten.
Wir sind nun schon fast ein bisschen in den Bereich der Situation hier, wie Desk-Sharing konkret aussieht, gerutscht in unserem Gespräch. Und ich würde gerne nochmal von Ihnen hören, wie Sie sich konkret organisieren. Sie haben eben gesagt, Sie haben 1000 Mitarbeiter an diesem Standort und nur 850 Plätze beim Desk-Sharing vorgehalten. Zum einen sind das auch Fokusräume, die da mitgezählt werden, ja, in diesen 850. Und das andere ist, wie machen Sie das konkret? Sie haben eben schon gesagt, es sind immer auch mal Leute im Urlaub oder mal krank oder arbeiten von zu Hause aus. Funktioniert das System gut oder gibt es doch mal Schwierigkeiten, wo jemand keinen Arbeitsplatz findet?
Dass hier jemand mal keinen Platz gefunden hat, habe ich in meiner Zeit in dem Gebäude zweimal erlebt. Und das war jeweils immer der erste Montag einer vollen Arbeitswoche im Jahr. Da ist nämlich niemand mehr krank, da hat keiner Urlaub, Geschäftsreisen stehen auch noch nicht an und alle wollen wissen, was über die Weihnachtstage passiert ist und sich ein frohes neues Jahr wünschen. Da war es montags morgens um 10 Uhr teilweise schon richtig voll. Da haben wir aber daraus gelernt oder viele haben daraus gelernt und eben auch entschieden, ich komme jetzt nicht am ersten Montag, sondern mache eben am ersten Montag Working from Home. Das ist eine Betriebsvereinbarung, die wir von Beginn an haben. Wir können frei entscheiden, ob wir auch von zu Hause arbeiten und da wird man auch nicht schräg angeguckt. Ansonsten funktioniert es wirklich sehr, sehr gut.
Und ganz konkret, es gibt hier sogenannte Neighborhoods, habe ich eben erfahren. Das heißt, bestimmte Abteilungen haben ja ihr Stockwerk und da Räume, wo ihre Arbeitsplätze vorgehalten werden. Die Schreibtische sind nicht konkret zugeordnet den einzelnen Mitarbeitern, aber da hat jeder Mitarbeiter seinen Spind und sein Postfach. Und an jedem Arbeitsplatz ist ein Bildschirm vorgehalten. Wie ist da das Verhältnis von Mitarbeitern zu Schreibtischen?
Das ist von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Bevor wir umgezogen sind, haben wir Umfragen auch gemacht, jeden Mitarbeiter gefragt, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du wirklich im Office? Musst du im Office verbringen oder bist du auf Geschäftsreise oder kannst gegebenenfalls auch von zu Hause aus arbeiten? So sind dann entsprechende Ratios entstanden und dementsprechend wurde jeder Abteilung eine Anzahl an Tischen zugeordnet. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, welche Abteilungen gehören vom Thema her zusammen und dass man dann eben auch nicht nur die Neighborhoods einzelnen Abteilungen zugeordnet hat, sondern vielleicht zwei oder drei Abteilungen gemeinsam in einen Neighborhood gesteckt hat.
Nun haben Sie viel auch von Vorbereitungen gesprochen. Vorher wurde in Arbeitsgruppen gearbeitet, es wurde immer wieder Feedback eingeholt von den Mitarbeitern und auch im gesamten Prozess wurde über dieses, Sie hatten es nicht Moodboard genannt, wie haben Sie es genannt?
Soundingboard.
Das Soundingboard, genau. Über dieses Soundingboard immer wieder nachgefühlt, wie ist der Stand bei den Mitarbeitern? Ist das Erfolgsrezept für Philips gewesen oder hat das maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Konzept letztlich trotz aller Bedenken im Vorwege so erfolgreich umgesetzt worden ist?
Unser aktueller Dachchef Peter Fullings hat von Anfang an gesagt, dass Kommunikation ihm in diesem Prozess das Allerwichtigste ist. Peter Fullings hat auch in seinem Führungskräftekreis gesagt, liebe Leute, ich weiß, ihr wollt alle ein eigenes Büro haben, ihr seid das so gewohnt, aber wir müssen das vorleben. Ihr bekommt kein Büro, sondern ihr werdet auch dahin geordnet, wo eure Teams sind. Das heißt, wir leben dieses Konzept vom Management ab nach unten vor. Wir haben dann regelmäßig immer wieder Kommunikation betrieben, sei es über Townhall-Meetings, die wir einberufen haben, wo wir den Mitarbeitern erklärt haben, wie weit wir im Prozess Richtung Umzug sind. Wir haben eine eigene Campus-Intranet-Seite ins Leben gerufen, wo wir Videos hingestellt haben, wo wir auch Bilder gezeigt haben, wie weit sind wir mit dem Gebäude. Die Mitarbeiterpartizipationsgruppen haben regelmäßig eingeladen und erzählt und auch gezeigt, was alles möglich ist. Und da haben wir als Kommunikationsabteilung immer geholfen und die Tools bereitgestellt. Und es war dann aber auch in jedem Team, wie kümmere ich mich auch bei dem Umzug mit, dass es für mich gut funktioniert.
Und Sie haben gerade gesagt, die Führungsebene trägt das mit und hat auch keine festen Büros. Das heißt, für vertrauliche Gespräche, was ja das Argument ist, nutzen Sie dann auch einen Fokusraum wie diesen, in dem wir uns gerade befinden.
Genau. Wir haben ja eben in der Führung durchs Gebäude gesehen, dass überall Fokusräume verteilt sind, überall sind Konferenzräume, die man auch kurzfristig buchen kann, per Klick auf dem Panel direkt vor dem Konferenzraum. Und da muss sich jeder dann für solche Gespräche zurückziehen und kann das dann nutzen. Und es funktioniert. Natürlich hat ein Teil unserer Führungskräfte und unseres Management auch Assistenten und Assistentinnen, die dann langfristig auch Konferenzräume zum Beispiel buchen können, die in der Nähe sind von einer Neighborhood. Aber wir wollen natürlich auch das Thema Kommunikation weiter vorantreiben. Philips transformiert sich nach wie vor. Das heißt für mich, dass ich meinem Management empfehle, misch dich doch auch mal unter die Leute. So hörst du, wie die Stimmung bei uns ist und das könnt ihr dann auch in eurem Management-Team besprechen.
Das heißt, es ist immer noch ein Prozess. Sie fühlen immer noch nach, machen Umfragen, wie die Stimmung ist, ob es noch was zu verbessern gibt, ob etwas sich verschlechtert hat, dass Sie nachsteuern können.
Das Soundingboard, das ich angesprochen habe, das gibt's immer noch. Ja, also es wird immer noch aus den verschiedenen Bereichen im Unternehmen Themen zusammengetragen, die vielleicht die Leute gerade beschäftigen. Und das Soundingboard spricht dann regelmäßig auch mit dem Management-Team und trägt das da heran. Wir haben wirklich im Prozess, in diesen 4 Jahren, die wir jetzt in diesem Gebäude sind, Dinge auch verändert. Wir haben Räume abgeschafft, die nicht genutzt wurden und haben dafür einen großen Konferenzraum eingerichtet. Wir haben Handyhalter auf die Toiletten gebracht, weil die Handys irgendwo im Sommer, wenn die Damen ein Kleid anhaben, das nicht irgendwo unterbringen können, das abgestellt wurden kann. Das sind witzige Anekdoten, die aber wirklich hilfreich waren und die Ideen kamen von den Leuten, kamen von unserer Mannschaft und die wurden dann umgesetzt.
Einer der Kritikpunkte beim Desksharing ist, dass manche Mitarbeiter schon morgens früh, da gibt es auch Anekdoten, wo wir gerade bei Anekdoten sind, morgens früh ihren Wecker stellen, im System einen Tisch buchen, wieder schlafen gehen und dann 3 Stunden später auf der Arbeit erscheinen und dann an ihrem Lieblingsplatz Platz nehmen können. Wie verhindern Sie dieses, ich lege mein Handtuch morgens auf meinen Wunschschreibtisch und dann mache ich erstmal was anderes?
Wir haben am Anfang für jeden Flügel, den wir haben, einen Flügelverantwortlichen gehabt. Und wir haben Regeln festgelegt, an die man sich doch bitte halten sollte. Und ja, es gibt die Gewohnheitstiere, die morgens früh da sind, sich an den festen Schreibtisch setzen und dort arbeiten. Und das ist auch in Ordnung. Aber das wurde weniger, weil die Leute gesehen haben, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt an dem Schreibtisch am Fenster sitze oder eher am Schreibtisch am Gang. Ich kann dort in Ruhe arbeiten. Ich habe in meinem Neighborhood bekannte Gesichter um mich herum. Aber es gab schon die Leute, die das Handtuch gelegt haben. Da gab es in einem Stockwerk gab es einen Flügel, wo Aufkleber oder große Zettel produziert wurden, wo drauf steht Campen verboten. Oder in ein paar Fokusräumen stehen dann auch nochmal die Regeln. Wer länger als 15 Minuten nicht im Fokusraum ist, hat diesen zu räumen. Ich kann mich erinnern, im ersten halben, dreiviertel Jahr gab es sehr viele Diskussionen, wo dann der Flügelverantwortliche auch mal gesagt hat, hier, ihr redet jetzt schon seit 10 Minuten sehr laut in der Neighborhood, geht doch in den Fokusraum, dafür sind die da, oder geht in den Neighborhood oder geht in die Cafeteria und trinkt Kaffee. Mhm. Da könnt ihr das auch bereden. Und so hat sich das wirklich sehr, sehr schnell eingespielt. Mhm. Und es gibt auch Kollegen, die lieber im Fokusraum arbeiten. Das wurde am Anfang ein bisschen kritisch gesehen, aber in der Neighborhood hat man sich ja dann irgendwann auch kennengelernt und kennt die Gepflogenheiten, wie mancher Kollege arbeitet. Und wenn dann jemand wirklich effektiver im Fokusraum ist, meckert niemand, wenn da jemand im Fokusraum ist. Also wir gehen hier unheimlich fair miteinander um.
Ja, das heißt auch diese Tendenz, dass nach ein paar Wochen sich herauskristallisiert, dieselben Mitarbeiter mit ihren Gewohnheiten immer zur selben Uhrzeit am Arbeitsplatz zu erscheinen, haben immer denselben Schreibtisch und letztlich gibt es eine feste Sitzordnung. Das gab es zu Anfang, hat sich aber aufgelöst oder wie ist das? Gibt es das nicht mehr? Gab es das nie?
Wir haben nie eine feste Sitzordnung festgelegt. Wir haben, wie gesagt, nur die Neighborhoods festgelegt und die Leute, die wirklich morgens ab 8 Uhr an ihrem Tisch sitzen, die kann man wahrscheinlich im Gebäude an einer Hand abzählen.
Ich meine auch keine festgelegte Sitzordnung von oben, sondern eine, die sich sozusagen einschleicht, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und dann doch immer wieder denselben Schreibtisch wählt und nicht von sich aus mal den Schreibtisch nicht am Fenster, sondern den am Gang nimmt.
Ja, das haben wir den Teams dann auch wirklich überlassen, wie die damit umgehen. Mhm. Und wenn das wirklich jemand permanent gemacht hat, dann wurde das wahrscheinlich von anderen Teammitgliedern aufgenommen und gesagt, hier, du sitzt ja immer da und dann hat sich das verändert. Aber das ist was, was ich glaube höchstens im ersten halben Jahr für rege Diskussionen gesorgt hat. Und das hat sich dann wirklich teamwise oder neighborhoodwise oder flügelwise eingespielt. Und man akzeptiert einfach die Eigenheiten eines jeden hier im Hause und geht dann entsprechend damit um.
Naja, ein gewisses Maß an Toleranz ist da sicherlich erforderlich.
Definitiv.
Und zum anderen, wenn da sich niemand dran stößt, ist es ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Kommen wir zu den Vorteilen des Desk-Sharings. Ein großes Argument ist die Kostenersparnis. Wie ist das hier? Wo konkret können Unternehmen Kosten sparen beim Desk-Sharing?
Ich spreche immer zwei sehr imposante Punkte an, wenn es um Thema Effizienz geht. Das ist einmal das Thema Licht. Das gesamte Gebäude ist mit intelligentem Philips LED-Licht ausgestattet. Konkret im Vergleich zum alten Gebäude sparen wir über 50% an Energiekosten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Fläche. Wir haben im alten Gebäude für jeden der circa 1000 Leute auch 1000 Schreibtische gehabt. Im neuen Gebäude, haben wir auch schon angesprochen, gibt es nur noch 850. Was macht das in der Fläche? Wir haben im alten Gebäude über 22.000 Quadratmeter Arbeitsfläche gehabt. Im neuen Gebäude sind es nur noch 13.500 Quadratmeter. Das spiegelt sich dann natürlich auch in den Mietpreisen wieder, die wir zahlen. Wir haben viel weniger Fläche und sind dort unheimlich günstiger.
Sie haben eben gerade auch den Stehschreibtisch zum Beispiel angesprochen. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Jeder Arbeitsplatz hat die Möglichkeit, den Schreibtisch Höhen zu verstellen. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann auch im Stehen arbeiten. Ist das so ein Punkt des Arbeitsschutzes, den Sie da berücksichtigen, wenn Mitarbeiter Probleme haben, zum Beispiel mit dem Rücken? Da haben Sie von vornherein gesagt, naja gut, jeder Arbeitsplatz muss dieselbe Ausstattung haben. Das heißt, auch solche Mitarbeiter brauchen ihren Stehschreibtisch. Und damit der nicht irgendwo fest steht und Sie dann doch wieder einen festen Arbeitsplatz haben, richten wir einfach alle Arbeitsplätze so ein.
Ganz genau. Mhm. Darauf haben wir auch geachtet. Unser Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit war Bestandteil der Mitarbeiterpartizipationsgruppen und die haben gesagt, wir brauchen Schreibtische, die auf- und absenkbar sind. Wir haben Leute mit Sehbehinderung, die haben dann schon einen festen Schreibtisch, weil die einfach eine besondere Ausstattung, was Lichtverhältnisse angeht, die haben dann extra Leuchten auf dem Tisch stehen oder die haben vielleicht auch zwei Screens bei sich stehen, die extra auf sie abgestimmt sind. Also wir haben wirklich uns mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin beschäftigt, damit wirklich jeder vernünftig arbeiten kann und nicht krank wird.
Wenn Sie Ihre Erfahrung aus diesem Projekt zusammenfassen wollen in, sagen wir mal, 3 Stichworten, was würden Sie anderen Unternehmen und Unternehmern mitgeben, die das System bei sich einführen wollen? Was sind die wichtigsten Punkte? Worauf muss man achten als Unternehmen, damit das Ganze auch wirklich erfolgreich wird?
Also, wenn sich ein Unternehmen und ein Management entscheidet, solch einen Umzug durchzuführen, dann muss das Management das auch mit vorleben. Auch das Management muss Desk-Sharing betreiben und darf sich nicht irgendwo in ein 30 Quadratmeter großes Büro zurückziehen. Zweiter Punkt ist, zieht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ein. Wenn eine wirklich gravierende Entscheidung getroffen wird, ich verändere mein Konzept von festem Büro, festem Schreibtisch hin zu Desk-Sharing, dann ist das eine Veränderung, die für manche Leute wirklich sehr massiv ist. Die für Leute, die seit 30 Jahren schon so gearbeitet haben, ist das massiv. Wenn die sich aber mit einbringen können in der Gestaltung, ihre Ideen mit reinbringen, dann hilft das ungemein. Und der dritte Punkt, der für mich als Kommunikator natürlich wichtig ist, ist das Thema Kommunikation. Wir waren auf einer knapp 4-jährigen Reise bis hin zum neuen Gebäude. Und wir haben regelmäßig Kommunikation betrieben, um die Leute darüber zu informieren, wie weit wir sind. Und das hat uns auch unheimlich geholfen.
Das war der Manager Magazin Podcast. In der nächsten Woche diskutieren wir die Vor- und Nachteile von transparenten Gehältern. Unterstützen Sie uns gerne mit einer Bewertung bei iTunes, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Außerdem können Sie diesen Podcast kostenlos in Ihrer Lieblings-Podcast-App abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich bin Sandrina Lorenz und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.